Die Predigtreihe, in der wir uns jetzt befanden, neues Jahr, ist heute zu Ende. Wir haben uns über einige Dinge Gedanken gemacht, die man sich so am Anfang eines Jahres vornehmen kann. Unter anderem, dass man auf seine Gesundheit achtet oder ein bisschen weniger Stress hat. Und heute soll es um ein ganz wichtiges Thema gehen, um bessere Beziehungen. Und in den Beziehungskisten, in denen wir dann so leben, darüber wollen wir heute nachdenken. Es ist ja so, dass ohne Beziehung kein Mensch existieren kann. Das mag ein kleines Kind vielleicht noch nicht so ganz verstanden haben. Ich habe gehört von einer Mutter, die im sechsten Monat schwanger war. Und dann kommt ihr Erstgeborener, der schon ein bisschen älter ist, und sagt: Mama, du bist aber ganz schön dick geworden. Ja, Schatz, stimmt. Aber du vergisst, dass in meinem Bauch ein Baby wächst. Darum bin ich so dick. Und fragt der Kleine: Was wächst in deinem Popo? Also so ein kleines Kind kriegt das vielleicht noch nicht immer sofort auf die Reihe, dass da zwischen Mann und Frau etwas passiert sein muss vorher, dass da Beziehung sein muss, wie auch immer die geartet ist. Ich habe von einer Kommilitonin gehört, da war ein Kind, das war schon ein bisschen weiter, und da steht eine schwangere Frau bei Aldi an der Kasse, und das kleine Kind ist an der Hand der Mutter und schaut sich die Schwangere so an, und ganz skeptischer Blick. Und dann sagt die Schwangere: Na, hast du noch nie eine Schwangere gesehen? Sagt der Kleine: Doch, und ich weiß, was ihr getan habt. Also, ihr merkt da, es muss da etwas passieren an Beziehung. Wir stecken in Beziehung zu unseren Eltern, damit beginnt das ganze Leben. Wir sind nicht einfach so für uns selbst in dieser Welt. Wir haben Kontakt zu unseren Eltern, zu unseren Familien, zu unseren Nachbarn, zur Gemeinde und auch hoffentlich zu Gott. Das soll sich dann im Leben so entwickeln. Ich habe in der Vorbereitung eine Folie gefunden, die ich ein bisschen verändert habe mit einem anderen Bild, aber wo es um Beziehung ging, die mich sehr bewegt hat. Und zwar heißt es da: Wenn man ein Ehepaar fragt, wie es sich geschafft hat, 65 Jahre verheiratet zu sein, dann antworten sie: Wir sind in einer Zeit groß geworden, wo man Dinge, wenn sie kaputt gehen, nicht wegwirft, sondern repariert. Hat mich tief bewegt. Und ich dachte, in unserer Zeit, in der wir so leben, wo man manchmal sagt, ja, Beziehung, das habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, und irgendwas stört mich an dir, dass man dann einfach aufhört. Und dieser Satz hat mich irgendwie herausgefordert und hat mir gedacht, boah, da ist in dieser Generation etwas an Weisheit, was wir uns immer wieder vor Augen führen sollen. Wie können wir unsere Beziehung besser leben zu unseren Eltern, zu unseren Geschwistern, zu unseren Kollegen, vielleicht zu Gott? Und vielleicht auch die Beziehung zu dir selbst. Also du hast auch eine Beziehung zu dir selbst. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber du hast eine Beziehung zu dir selbst. Ja, also, und um diese Dinge geht's. Und das ist meines Erachtens eines der wichtigsten Themen in unserem Leben, wie wir da in diesen Beziehungen leben. Weil viele Beziehungen, wie gesagt, zerstört sind oder gestört sind. Und ja, es gibt zwar Menschen, die die Einsamkeit suchen, aber oft sind es Menschen, die enorme Verletzungen in sich tragen, und dass die Einsamkeit das kleinere emotionale Übel ist, als sich in Gemeinschaft zu bewegen, in Beziehung zu Menschen. Wir sind als Menschen von Gott dazu bestimmt, in Beziehungen zu leben. Wenn wir mal am Anfang in der Bibel reinschauen, da heißt es dann: Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bild Gottes schuf er ihn, und er schuf ihn als Mann und Frau. Lasst uns Menschen machen, in unserem Bilde und nach unserem Gleichnis. Vom Hebräischen her wird ja das Wort Bild und Gleichnis benutzt, was etwas ausdrückt, das etwas ähnlich ist, aber nicht identisch. Wir sind also Gott ähnlich als Menschen, aber wir sind nicht Gott. Wir sind in unserer Ebenbildlichkeit Gottes, sind wir wertvoll, sind wir Geschöpfe Gottes, die einen Wert haben, die von Gott mega geliebt sind. Diese Begriffe kommen dann später auch im 1. Mose 5 wieder vor, wo es dann heißt: Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn in seinem Gleichnis, nach seinem Bild. Ist ja klar, dass Seth, sein Sohn, nicht identisch mit Adam war. Mein Sohn ist auch nicht identisch mit mir, aber er ist mir ähnlich. Wenn man hier einen kleinen blonden Jungen rumlaufen sieht, mit einer breiteren Nase, dann wisst ihr, der ist mir relativ ähnlich. So ähnlich sah ich als kleiner Junge auch aus. Ja? Aber er ist nicht Jan. Ja, das merkt ihr hoffentlich auch. Also, na gut. Wir sind nach Gottes, nach diesem Gott, nach diesem Ebenbild sind wir geschaffen. Und wenn wir Christen von Gott sprechen, dann ist Gott nicht einfach irgendein einsamer, grausamer Despot im Himmel, der da dort sitzt und sich freut darüber, wenn der Mensch einen Fehler macht und du einen auf den Finger kriegen kannst, sondern wir reden von dem Gott, der in der ewigen Gemeinschaft lebt zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese ewige Beziehung, das ist das Vorbild, nach dem wir Abbild sind, nach dem wir Gleichnis sind. Und in der Theologie sprechen wir da ganz oft von diesem Begriff Perichorese. Das ist eine gegenseitige Durchdringung, die zu einer Einheit ohne Verschmelzung führt. Und das möchte ich euch nochmal kurz vorstellen. Ich habe das hier schon mal gemacht. Also für den einen oder anderen ist das vielleicht eine Wiederholung. Aber, ihr lieben Pädagogen, Wiederholung hilft, etwas zu behalten. Also, wer von euch ist ganz schön müde und mag jetzt schon mal ganz kurz, ich brauche zwei Freiwillige, die mal hier mit nach vorne kommen. Hier, und ich werde das mit euch das ausprobieren. Eins, zwei, kommt mal bitte nach vorne. Ich werde euch jetzt mal zeigen, was damit gemeint ist. Es sind schon drei. Okay, ihr drei kommt mal nach vorne, ihr drei kommt mal nach vorne. Dann brauche ich nicht mittanzen. Ihr nehmt euch mal an die Hand, jeder bildet mal einen Kreis. Und dann fangt ihr an zu tanzen. Tanzt mal in die Reihe. So stelle ich mir das vor, wenn wir von Vater, Sohn, Heiliger Geist, da geht es nicht um eine Herrschaft, da geht es nicht um einen, der ist wichtiger als der andere, sondern es geht um, diese drei sind Gott. Ja, das habt ihr hervorragend gemacht. Vielen, vielen Dank. Einer hatte dreckige Schuhe. So wie Gott hier in Gemeinschaft. Du hast dreckige Schuhe gehabt, okay. Du musst dir nachher sauber machen. So wie der dreieinige Gott nicht für sich alleine existiert, so sind wir Menschen auch geschaffen zu Beziehung. Das ist das Vorbild. Dazu sind wir gemacht. Das soll sich in der Ehe zwischen Mann und Frau ganz besonders widerspiegeln. Auch dieser gemeinsame Tanz, wo man miteinander verschmilzt, aber dennoch ein Individuum bleibt. Aber wo man eine neue Einheit bildet. So soll das in der Gemeinde sein, so soll das in Freundschaften sein. Da sollen Beziehungen gelebt werden. Dafür sind wir gemacht, um in Beziehung zu leben. Das Wort Gottes macht uns deutlich, dass Beziehung in erster Linie zu Gott zerstört worden ist. Wo man sich dann anfängt, nur noch um sich selbst zu drehen. Die Bibel spricht vom Sündenfall. Da ist auch die Beziehung zwischen Mann und Frau zerbrochen. So wie Gott sie sich gedacht hat. Dort ist der ursprünglich gute Schöpfungszustand Gottes in Gefahr geraten. Wir haben als Menschen keine natürliche Beziehung mehr zu Gott. Wir haben keine Beziehung mehr zu Gott aus uns selbst heraus. Gott musste erst in die Welt hineinbrechen und uns diesen Weg wieder möglich machen. Bitte, hier vorne sind noch Plätze frei. Nehmt gerne Platz. Diese Beziehungslosigkeit, die wird schon bei Kain und Abel deutlich, wo der eine sagt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Soll ich mich um diesen Typen noch kümmern? Fragt der Gott. Da ist Beziehung kaputt und führt zu furchtbaren Sünden. Um diese Frage, wie also Beziehung wieder besser werden kann, darüber möchte ich mit euch jetzt nachdenken. Und ich habe gedacht, ich tue das anhand des Markus-Evangeliums. Dort an einigen Stellen will ich so ein paar Tiefenbohrungen machen mit euch. Da möchte ich über dieses Thema mit euch nachdenken. Und zwar, die erste Bibelstelle ist aus Markus 12. Da kommt ein Schriftgelehrter zu Jesus und fragt ihn, welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Jesus antwortet, das wichtigste Gebot ist dies, höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig. Wasser trinken. Das steht da nicht. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. In diesem Text wird deutlich, in welchen Beziehungsgeflechten wir Menschen leben. Wir leben und sind geschaffen in erster Linie für Gott. Das ist der wichtigste Zweck, warum du lebst eigentlich. Das zweite ist die Ebene dein Nächster und die dritte bist du selbst. Diese drei Ebenen zeichnet Jesus hier nach. Und im Alten Testament, da kommt ja ein Schriftgelehrter auf Jesus zu, das Alte Testament kannte 613 Gebote und da fragt er natürlich, was ist das höchste Gebot? Und Jesus antwortet, indem er auf einen Text verweist, auf ein Gebet verweist, was jeder gläubige Jude jeden Tag zweimal betet, das Schma Israel, höre Israel, höre Israel. Denn Gott ist der einzige Herr. Da schwingt diese Sehnsucht wieder nach Gemeinsamkeit, nach Einheit in der Menschheit. Ein Gott, von daher das Heil werden zu einer, von diesem einen Gott soll das Heil werden der ganzen Menschheit wieder möglich werden. Unter dem Gehorsam dieses einen Gottes. Und dann kommt dieser Liebesbefehl. Und damit beginnt es in der ersten Ebene, die Beziehung zu Gott. Ich habe mal dieses bekannte Bild euch mitgebracht. Das kennt der eine oder andere vielleicht von euch. Wer schon mal in Rom war, ich war da noch nicht, ich habe aber gehört, dass es dort sein soll. In der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo. Ich habe das Bild ein bisschen bearbeitet, weil im Original ist er ganz nackt und ich habe gedacht, ich möchte keine pornografischen Bilder euch hier mitbringen. Es geht um diese Beziehung zu Gott. Gott sollen wir lieben. Ja, Gott ist dazu ausgerichtet, dass wir mit ihm in Kontakt kommen. Und es ist die Frage, ob das berechtigt ist, so einen Liebesbefehl auszudrücken, Gott gegenüber. Und ich glaube, dass man in diesem Fall das schon sagen kann, weil der Gott Israels, weil Gott sein Volk zuerst liebt. Und die natürliche Reaktion darauf ist, dass wir ihn zurücklieben. Ich als Christ höre dieses Wort ja als jemand, der im Glauben zu Israel dazugehört. Der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Gott Israels ist ja mein Gott. Durch den Glauben an Christus bin ich Teil vom geistlichen Israel geworden und darf mir diese Worte auch als Anspruch an mein Leben gefallen lassen. Ich glaube, dass dieses Gebot nicht für Otto Normalverbraucher gemeint ist. Wenn du noch nicht in einer lebendigen Beziehung zu Jesus stehst, dann mag dir dieses Gebot, ja, wie mag dir das vorkommen, du sollst Gott lieben, du kennst den Gott gar nicht. Es muss also vorher etwas passieren. Du kannst Zugang haben zu Christus. Du kannst Zugang haben zu diesem Gott durch Jesus. Darum laden wir immer wieder auch Menschen ein, diesen Gott kennenzulernen und diesen Gott zu lieben, der dich zuerst geliebt hat. Bedingungslos. Das ist die Einladung, die wir jedes Mal wieder oder oft immer wieder aussprechen. Wir sollen Gott dann nicht nur einfach irgendwie lieben, sondern von ganzem Herzen. Mit dem Zentrum unserer Persönlichkeit. All das, was mich ausmacht. Das ist der Ort der Entscheidung. Da, wo mein Denken, wo meine Gefühle, meine Absichten verortet sind. Dann heißt es von ganzer Seele. Das ist meine ganze Person gemeint, mein ganzes Ich, meine Psyche. Mit meinen ganzen Gedanken, mit meinem Verstand, mit all dem, was in meinem Denkvermögen da ist. Das soll nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis sein. Und mit all deiner Kraft. Hiermit ist die körperliche Kraft gemeint, aber es kann auch zum Beispiel deine Finanzkraft sein. All dem, was du hast, Gott die Ehre zu geben. Darum soll es gehen. Wenn du die Liebe Gottes angenommen und für dich verstanden hast, dann wirst du nur mit Liebe reagieren können. Es ist die normale Reaktion eines Herzens, das geliebt ist von Gott. Und mich macht das ganz oft traurig, wenn Leute dann sagen, ja, was muss ich tun? Wie viel muss ich dem Herrn geben? Oder darf ich so weit noch gehen als Christ im Bereich der Sexualität zum Beispiel? Darf ich so weit noch rangehen, damit ich noch Christ bin, aber irgendwie so weit wie möglich an den Rändern des Gebotes Gottes irgendwie mich bewegen darf? Das macht mich traurig. Und ich glaube, Gott macht das noch viel mehr traurig. Wenn wir Gesetze brauchen, um Gott zu gefallen, dann haben wir die Liebe Gottes für uns noch nicht verstanden. Dann ist es vielleicht besser, sich an diese Gesetze zu halten, um nicht ins Verderben zu gehen. Gar keine Frage. Wenn Gott sagt, du sollst die Ehe nicht brechen, dann ist es besser. Du hältst dich an das Gebot, auch wenn du mit Gott nichts zu tun hast oder wenn du seine Liebe noch nicht extrem verstanden hast, weil das, was das bewirkt, ist Vernichtung. Aber wenn die Liebe Gottes dich erreicht hat, dann brauchst du das Gebot nicht mehr. Weil du willst Gott gefallen, du willst Gott lieben, du willst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist eine natürliche Reaktion. Also, wenn die Frage danach ist, wie Beziehungen besser werden können, wie Beziehung zu Gott besser werden kann, dann habe ich einen Satz für dich. Stärke dein Herz in der Gegenwart Gottes, in seiner Liebe. Geh bewusst in seine Gegenwart, schau auf Christus im Geist und bitte den Heiligen Geist, dein Herz zu füllen mit der Liebe des Vaters. Im ersten Johannesbrief heißt es, und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Ist das nicht cool? Wenn wir in Gott bleiben und wenn wir in Gott leben, dann kommt Gottes Liebe in uns zum Ziel. Und da heißt es dann weiter, und unsere Liebe kennt keine Angst, weil wir die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Das meine ich, wenn du Angst hast, hier ist ein Gebot, was Gott dir gegeben hat. Und darf ich das noch oder darf ich das nicht? Dann fragst du mich doch deshalb, das nur deshalb, weil du Angst davor hast, dass Gott dich eventuell strafen könnte. Wenn das deine Haltung ist, dann sagt dir der Johannesbrief hier, bleib in Gott, komm in die Liebe Gottes hinein. Dann hast du es nicht mehr nötig. Es geht nämlich nicht darum, dass du Angst haben sollst vor Gott, sondern dass du von der Liebe Gottes bewegt sein sollst. Darum geht es hier in diesem Text. Da heißt es nämlich dann weiter, wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat uns zuerst geliebt. Paulus sagt es an anderer Stelle, als wir noch Sünder waren, da ist Christus für uns ans Kreuz gegangen. Nicht, weil er musste, sondern weil er uns geliebt hat. Das ist die bedingungslose Liebe. Das ist alles andere, als es in allen anderen Religionen ist und auch als es in vielen Beziehungen in unserer Welt ist. Ganz ehrlich, viele Menschen gehen Beziehungen ein, weil sie von dem anderen etwas erwarten. Weil sie eine, zum Beispiel, junge Frauen sind wunderschön. Warum? Sie wollen etwas anzubieten haben. Sie wollen nämlich geliebt sein und sie geben ihren Körper als Bezahlung. Was für ein toller Mensch dahinter steckt oder was für ein abscheulicher Mensch dahinter steckt, ist absolut sekundär. Oder Männer versuchen Karriere zu machen, um Anerkennung zu bekommen, etwas zu haben. Das ist nicht bedingungslos. Bedingungslos bedeutet, ich muss nichts tun. Und das ist das Geniale bei Gott. Ich darf absolut bei 100% anfangen. In allen anderen Religionen fängst du bei null an. Du übernimmst einen Glauben und dann musst du erstmal dich irgendwie hocharbeiten. Und bei Christus ist es so, du fängst bei 100% an und da bleibst du auch. Es kann sein, dass deine Emotionen nicht mitkommen. Aber du wirst vor Christus stehen, nur wegen dem, was er getan hat am Kreuz. Gott hat dich nicht mehr lieb und nicht weniger lieb. Du fängst bei 100% an und dort bleibst du auch. Ich werde im Himmel ankommen. Ich habe eine geniale Vision gehört, wo jemand diesen Einzug der Heiligen in das neue Jerusalem so vor seinem inneren Auge hat. Und er sieht, wie die ganzen Märtyrer an ihm vorbeilaufen, die ganzen Helden Gottes, die für Christus gestorben sind. Und er sagt, da bin ich nicht dabei. Und dann kommen die Apostel, die für den Herrn gekämpft haben und Gemeinden gegründet haben und die großen Evangelisten, solche Typen, und die laufen an ihm vorbei. Er steht da und auch nicht dabei. Und dann kommt so diese ganz normale, klapprige Truppe da an, die ganz armen, einfachen Sünder. Und dann sagt er, da kann ich mitkommen. Und dann reiht er sich ein in diese, und wisst ihr was? Ich finde das so genial, dass wir vor Christus stehen dürfen, jeder, wenn wir das annehmen, und dass es dort nicht mehr darum geht, ich muss noch irgendetwas vor dir beweisen, sondern er hat alles vollbracht. Für viele Christen mag diese Botschaft ja total simpel sein und habe ich schon mal gehört, aber ich finde es genial, dass wir diese Botschaft haben, die Liebe Gottes kommt an sein Ziel. Darauf kann ich vertrauen. Und ich brauche keine Angst vor Strafe haben, weil ich der Zusage glaube, ich bin zuerst geliebt. Und dann geht es weiter auf die zweite Ebene, das zweite Gebot, du sollst liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da sind wir auf dem Bereich der irdischen Beziehung, dessen, was wir sehen können. Mein Nächster, meine Mutter zum Beispiel, mein Vater, meine Frau, meine Nachbarn, die Geschwister in der Gemeinde, aber auch die Beziehung zu mir selbst. Und an dieser Stelle will ich an einem zweiten Text eine Tiefenbohrung mit euch machen, die von Markus 12 etwas weiter vorher liegt. Und ich will jetzt nicht so sagen, so spricht der Herr und solche Dinge, sondern aber in der Vorbereitung hatte ich den Eindruck, dieser Text, der ballert total. Unfassbar, was in diesen Texten drinsteht, als ich mich damit beschäftigt habe. Dieser Text ist so radikal und die Auslegung auch, dass ich innerlich ganz neu in meine jetzige Zeit hineingeguckt habe und gedacht, was ist das genial. Dieser Jesus ist unfassbar. Man muss aber erstmal ein zweites Mal hinschauen. Und zwar ist es ein Text aus Markus 4 und Markus 5. Und da denkt ihr euch gleich, was soll das denn jetzt? Aber ich erkläre es euch gleich. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs gewesen und dann heißt es in Markus 4, Vers 35, als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Und dann kommt diese Sturmstillungsgeschichte und in Markus 5, Vers 1 heißt es dann, so gelangten sie an die andere Seite des Sees ins Gebiet der Gerasener. Wir überlesen das vielleicht ganz schnell, wenn es hier heißt, lasst uns auf die andere Seite fahren. Das ist nicht so, wenn du in Ostfriesland bist und auf die andere Seite der Ems fährst. Ja? Also ich komme aus dem Herzen Ostfrieslands. Ja? Da bin ich groß geworden. Und es hieß, auf der anderen Seite der Ems, da ist das Reiderland. Ja? Das waren ganz komische. Die reden noch anders platt. Und die sind ganz komisch. Meine Frau kommt daher. Also ich habe es geschafft. Also ich habe das Reiderland lieb gewonnen. Stück für Stück. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel der Weißwurst-Äquator. Wer weiß, wo der Weißwurst-Äquator ist? Da, Hannover? Nein, die Donau. Die Donau. Alles, was südlich ist, ist der Weiß. Das ist alles nicht mehr Bayern für die Bayern. Also alles, was nördlich von der Donau ist, das kannst du vergessen, das ist irgendwie Tundra und so weiter für die Leute, die in München leben. Aber Jesus sagt hier, wir sollen auf die andere Seite des Sees fahren. Und das war das Gebiet der 10 Städte, die Dekapolis. Und das waren Einwohner, die dort gelebt haben. Das waren die absoluten Heiden. Das waren Feinde Israels. Dieses Gebiet war voll mit heidnischen Tempeln, in denen es um Gewalt ging, in denen es um sexuelle Rituale ging, die in Israel absolut verpönt waren. Wo man gedacht hat, absolut ekelhaft. Das ist der absolute Gegensatz zu den Israeliten. Da haben die zum Beispiel in der Dekapolis waren die Schweine, die heiligen Tiere. Das war für einen Juden ein Unding. Also, dass man Schweine anbetet. Furchtbar. Geht gar nicht. Es war also das Gebiet, in dem der Satan höchstpersönlich lebt. Da geht man als Jude doch nicht hin. Und schon gar nicht als Rabbi. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Jünger auf einmal merken, wir sollen auf die andere Seite des Sees fahren? Jesus, spinnst du? Könnt ihr euch das vorstellen? Hast du das schon mal erlebt, als Fußballfan zum Beispiel in der falschen Kurve zu sitzen, ich stelle mir das so vor, ich bin ja Bayern-Fan, kenne ich ja auch. Ich bin bei Werder Bremen in der Fankurve, also wenn Bayern da spielt, mit meinem Bayern-Trikot. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ein ziemlich doofes Gefühl. Ich habe das in München erlebt und das ist jetzt wirklich wahr. Also mit meinem Bayern-Trikot war ich noch nie im Weserstadion. Werde ich auch nicht machen. Aber als ich noch in München gelebt habe, kam ein Freund, der in Hamburg wohnt und St. Pauli-Fan ist, nach München, weil 1860 gegen St. Pauli gespielt hat. Und abends rief er mich an und sagt, Jan, ich bin im Hofbräuhaus, hast du Bock vorbeizukommen? Und dann können wir noch ein Bierchen zusammen trinken. Ich denke mir, nichts Schlimmes dabei. Und fahr los im Hofbräuhaus. Dann sitzt er dort, mitten zwischen 1860-Fans, er und sein Freund in St. Pauli-Sachen. Er hat schon ordentlich einen Tee und ich sitze neben ihm und dann fängt er diese Lieder an zu singen. Meine ganze Sympathie gilt dem FC St. Pauli. Und ich denke, das ist so, ach, wo ist hier der nächste Ausgang? Wo ist der Notausgang? Ich denke so, ah, so ging es den Jüngern damals. Ja? Da gehe ich nicht freiwillig hin. Und Jesus meint so ganz beiläufig, wir gehen auf die andere Seite des Sees. Das können wir leicht überlesen. Nicht? Und dann geht es weiter in diesem Text, könnt ihr auch mitlesen. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm von der Grabhöhle ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Dieser Mann lebte in den Höhlen und war selbst mit einer Kette von niemandem mehr zu halten. Also das Empfangskomitee für Jesus war auch nicht irgendwie eine Delegation von Leuten, die so halbwegs gut meinen, sondern ein Typ, der absolut ausgestoßen war, bis zur Hutkrempe voll mit Dämonen saß und total austickt. Und Jesus kommt mit diesem Mann in Kontakt. Und er befiehlt den bösen Geistern zu weichen. Die Geister offenbaren ihren Namen, sie heißen Legion, und Jesus befreit ihn. Und das kriegen die Schweinehirte mit, weil diese Dämonen in die Schweine hineinfahren und die Schweine stürzen sich in den See. Und die Hirten rennen weg, weil es sind zwei Dinge passiert. Einmal der Verrückte ist normal und die Schweine sind weg. Und die haben dann echt Angst bekommen, weil hier einer kommt mit Autorität von der anderen Seite. Und sie haben gedacht, oh, das könnte schlecht werden für uns. Der ist stärker und kommt von der anderen Seite. Und sie haben ihn dann gebeten, Jesus, geh bitte wieder weg. Und Jesus sagt zu dem Mann, den er befreit hat, und der Mann, der befreit worden ist, sagt, Jesus, darf ich mit dir gehen? Und immer hat Jesus gesagt, komm, folge mir nach. Zu dem sagt er es nicht. Was sagt er zu ihm? Nein, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähl ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist. Er macht diesen Mann zum ersten Evangelisten. Und wenn wir dann Markus 6 weiterlesen, von Markus 5 und Markus 6, kann man später machen, da heißt es wieder, dass Jesus auf die andere Seite des Sees kam und dass etwas passiert. Da sind nicht mehr ein Besessener, sondern da können wir lesen, als er auf die andere Seite des See Genezareth ankam, machten sie das Boot fest und stiegen aus, sofort erkannten Menschen Jesus. Sie liefen und holten die Kranken aus den ganzen Gegenden und trugen sie auf Matten zu ihm. Das kam von diesem einen Mann. So stelle ich mir das jedenfalls vor, wenn ich diese Texte mal zusammenknüpfe. Sie erkannten Jesus und haben alle Kranken, alle Menschen zu ihm gebracht. Warum? Weil Jesus auf die andere Seite des Sees gegangen ist. Weil er diese Grenze überwunden hat. Die Beziehung zwischen Menschen kaputt gemacht hat. Verstehst du die Frage? Wenn du nach besseren Beziehungen fragst, dann ist die Frage, auf welcher Seite stehst du denn eigentlich? Wir unterteilen die Welt ja häufig auch in die da und wir. Und die da sind alle gleich und wir sind total cool. Ich glaube, wir müssen dieses Denken aufgeben. Wir müssen dieses Denken aufgeben, auch in unserer Gesellschaft, in der wir jetzt gerade sind, in die da und wir. Jesus liebt beide Seiten. Das macht Jesus deutlich, indem er sagt, wir fahren auf die andere Seite. Ich habe dort auch einen Auftrag. Mein Herz brennt auch für diese Heiden. Mein Herz brennt auch für die, die ihr, frommen Leute, verabscheut. Jesus macht keinen Unterschied mehr zwischen wir und die. Dieses Spielchen macht er nicht mit. Für die frommen Juden war es eine große Tugend, die anderen auszuschließen und mich von ihnen abzugrenzen. Und Jesus macht deutlich, dass es offensichtlich eine Sünde ist. Ich glaube, wir Christen sind dazu berufen, Brücken zu bauen zwischen Menschen. Wir sind berufen, Frieden zu stiften, Friedensstifter zu sein. Jesus hat die Welt nicht in wir und die unterteilt, sondern in heilig und unheilig, in erlöst und unerlöst. Und wisst ihr was, liebe Menschen? Wir stehen alle auf der falschen Seite. Aber es ist einer gekommen, der hat die Brücke auf die andere Seite möglich gemacht. Und unsere Botschaft ist nicht zu den anderen, ihr seid die Doofen und wir sind die Guten, sondern ey, wir waren auch ihr. Und wir haben einen gefunden, der uns nicht mehr unterteilt in wir und die, sondern der sagt, hey, hier ist der einzige Weg zu Gott. Und wir sind diese Botschaft, wir gehen rüber über diese Seite und sagen zu den Leuten, hey, da auf der anderen Seite, wir sind Botschafter von diesem Gott. Wir leben im Hier und Jetzt. Wir sind dazu da, um diese Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Ich glaube, wir als Christen haben das Potenzial, unsere Gesellschaft positiv zu beeinflussen, auch in den Spannungen in unserem Land, in dem wir leben. Das heißt nicht, dass wir alles gut und richtig halten müssen, dass wir keinen Standpunkt haben. Ich habe einen Standpunkt als Christ und sage, einiges Verhalten, und da kritisiere ich nicht einen Menschen, sondern das Verhalten, ist nicht in Ordnung. Aber du bist trotzdem geliebt von Christus. Ich habe die gleiche Botschaft zu dir, für dich, dass du genauso geliebt bist wie ich selbst. Ihr Lieben, ich habe in Ostdeutschland mit Neonazis Kontakt gehabt. Die haben Menschen umgebracht. Ich habe einen Menschen kennengelernt, der hat einen Behinderten angezündet. Der ist tot gewesen danach. Wisst ihr was? Und dann komme ich mit Menschen in Kontakt und sage, wie kannst du solchen Menschen begegnen? Weißt du was? Weil die Liebe Gottes in meinem Herzen ist. Und ich sage nicht, dass die Tat in Ordnung war. Aber ich will auf die andere Seite gehen. Ich will diesen Menschen erreichen und ich will träumen davon, dass er es wagt, mit mir zu gehen über diese eine Brücke, die das Kreuz von Golgatha ist, und dass er eines Tages in der Gegenwart Gottes stehen wird und sagen wird, danke Jan, dass du über diese Brücke gegangen bist. Ihr Lieben, wir sind diejenigen, die über diese Brücke gehen dürfen, weil wir diese Hoffnung in uns tragen, dass es eine Brücke gibt zu diesem Gott und dass es eine Veränderung gibt in unserem Leben. Und ihr Lieben, gerade wir Christen, wir sind ja häufig in der Gefahr, dass wir auch andere Menschen verurteilen. Andere Religionen, andere Rassen, andere Kulturen, andere sexuelle Neigungen, andere politische Überzeugungen, andere Denominationen. John Ortberg schreibt, wir machen uns im Namen des Christentums über die Lehren des Islam und des Buddhismus lustig, ohne uns die Zeit zu nehmen, uns wirklich damit zu beschäftigen. Ihr Lieben, wie kann es sein, dass wir uns über solche Menschen erheben müssen? Ich sage nicht, dass das alles in Ordnung ist, aber wir sollen zu diesen Menschen hingehen. Wir sind im Namen des Evangeliums sind wir dazu berufen, über diese Brücke rüberzugehen. Ich war letzte Woche auf einer Konferenz der geistlichen Gemeindeerneuerung vom Baptistenbund, wo ich auch im Vorstand mit dabei bin. Und da habe ich Mario Warnschaffe kennengelernt. Der hat es aus meiner Sicht in Perfektion drauf, mit Muslimen in Kontakt zu kommen und mit den krassesten Salafisten und mit ihnen über Jesus zu sprechen. Wisst ihr was? Er benutzt nicht mal die Bibel dazu. Er benutzt den Koran. Aus dem Koran heraus erklärt er diesen Menschen, dass Jesus der Messias ist. Das hat mich umgehauen. Ich habe gedacht, ich muss meine Bücher über den Islam wieder rausholen. Das finde ich total spannend. Da ist ein Mensch, der geht über die Brücken. Der verliert nicht seinen Standpunkt. Der sagt nicht, ist alles gleich und wir glauben alle den gleichen Gott. Nee, das tut er nicht. Aber sein Herz ist erfüllt von Liebe. Dieses sind Menschen, die sind geliebt. Und ich habe einen Auftrag, über diese Brücke rüberzugehen, wie Jesus über den See gegangen ist, auf die andere Seite und diesen Menschen die frohe Botschaft zu sagen. Und wenn wir in die Gemeinde hineinschauen, das ist ja auch manchmal ein Hauen und Stechen. Jesus sagt, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern. Und die Beziehungen in der Gemeinde sind auch oft unterteilt in die und wir. Und ich will uns hier daran erinnern, dass Gott unsere Gemeinde in den letzten Jahren in diesem Prozess führt. Der Einheit wieder, der geistlichen Einheit, der Vergebung, der Wiederherstellung im Sinne des Reiches Gottes. Wir hatten vor einigen Wochen hier von dir diesen Impuls, diesen prophetischen Impuls, dass der Heilige Geist will, dass bei uns in der Gemeinde dieser Freier, dass er sich hier frei bewegen kann und dass diese Unvergebenheit an einigen Stellen den Heiligen Geist hindert. Und ich will dir eins sagen, wenn du persönlich noch etwas zu klären hast mit einem Bruder oder einer Schwester, dann tu das bitte. Im Sinne des Evangeliums, im Sinne des Reiches Gottes, klär das bitte. Den Prozess der Vergebung und der inneren Heilung, der wird dann folgen. Das ist eine sehr ernste Mahnung meines Erachtens. Aber ich möchte uns auch herausfordern, dass wir nicht an unserer Gemeinde irre werden. Dass wir nur die negativen Seiten sehen. Die Gemeinde Jesu ist eine geistliche Wirklichkeit. Sie ist eine Wirklichkeit, die vom Heiligen Geist geschaffen ist, ob es dir passt oder nicht. Der Heilige Geist setzt Gemeinde, baut Gemeinde. Und Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, wie der Christ sich nicht dauernd den Puls seines geistlichen Lebens fühlen soll, so ist uns auch die christliche Gemeinschaft von Gott nicht dazu geschenkt, dass wir fortgesetzt ihre Temperatur messen. Je dankbarer wir täglich empfangen, was uns gegeben ist, desto gewisser und gleichmäßiger wird die Gemeinschaft von Tag zu Tag zunehmen und wachsen nach Gottes Wohlgefallen. Bonhoeffer sagt ja eins, wenn ich das Ihnen richtig verstanden habe, lass uns aufhören, immer bei der Gemeinde den Puls zu fühlen und immer das Schlechte zu sehen und sagen, ah, da ist der Geist Gottes nicht da und hier ist der Geist Gottes oder das ist schlecht und da hat jemand was falsch gemacht, sondern lass uns doch mal damit anfangen, Gott zu danken für den Bruder und die Schwester, für diese Gemeinde, dass wir ein geistliches Zuhause haben in dieser Stadt. Und Bonhoeffer sagt, aus dieser Dankbarkeit heraus wird Gott wirken, wird der Veränderung wirken. Das wird unsere Herzen verändern. Ich habe letzte Woche von dieser Konferenz erzählt, wo der Leiter unserer, der Vorstandsvorsitzende sagte, ich fange an, immer mehr für meine Frau zu danken. Und er sagte, die Beziehung zu meiner Frau hat sich nochmal, die hat eine super Beziehung sowieso schon, aber die hat sich nochmal eine ganz andere Ebene begeben. Aus dieser Dankbarkeit für Beziehungen, aus dieser Dankbarkeit Gott gegenüber, wird etwas sich verändern, auch in der Gemeinde. Und Bonhoeffer sagt an anderer Stelle, wir haben einander nur durch Christus, aber durch Christus haben wir einander auch wirklich, haben wir uns ganz für alle Ewigkeit. Ist das nicht cool? Wenn du dir mal vorstellst, der Bruder, die Schwester, die neben dir sitzt, den hast du nur durch Christus. Und den hast du in Ewigkeit. Kannst dich schon mal dran gewöhnen. Ja? Dann lohnt es sich auch jetzt schon, an guten Beziehungen zu arbeiten. Ja? Also lasst uns dankbar sein für die Gemeinde mit all den Ecken und Macken, die auch da sind. Und da, wo Dinge nicht in Ordnung sind, sage ich nicht, dass man da das wegwischen soll oder nicht ernst nehmen soll, sondern erstmal in die Fürbitte zu gehen. Ich brauche ein Herz der Liebe, wenn ich einen Menschen in die Korrektur hineinführen will. Ich brauche dieses zerbrochene Herz, wo ich die Menschen in Sünde fallen sehe. Sonst komme ich als Richter, als Ankläger und sage, da hast du versagt, bam, bam, bam. Und wir brauchen dieses fürbittende Herz. In der nächsten Woche haben wir Gebetswoche. Und wenn du da merkst, da sind Dinge nicht in Ordnung, mach das doch mal ganz bewusst. Bete die ganze Woche für Situationen, wo du merkst, da ist irgendwas nicht in Ordnung oder da hat der Pastor wieder was falsch gemacht oder was weiß ich was. Bete denn doch dafür. Ja? Ich bin gespannt, ob diese nächste Woche die Fürbitte-Pegel für mich steigt. Der letzte Punkt, die Beziehung zu mir selbst, das will ich nur ganz kurz anreißen. Wenn ich weiß, dass die Liebe Gottes wirklich mein Herz verändert hat, dann kann in meinem Herzen eine Veränderung beginnen, nämlich dass ich mich annehmen kann, dass ich sagen kann, ich bin wertvoll, ich habe ein Ziel, ich habe einen Sinn im Leben, ich bin von Gott begabt. Und wenn Paulus sagt, an anderer Stelle so, dass er sich manchmal so vorkam, als wenn er irgendwie vor einem Gericht stand und er hat gesagt, da hat er seine Haltung verändert, um des Evangeliums willen, mir ist es egal, was ich früher gemacht habe, heute habe ich eine andere Position, sagt er an anderer Stelle, wo seine Selbstwahrnehmung sich verändert hat. Er sagt, ich bin maximal geliebt von Gott, meine Position hat sich verändert und ich darf mich endlich annehmen. Und auch das ist ein Prozess, das passiert nicht immer von jetzt auf gleich. Aber dieser Punkt, diese Selbstannahme ist meines Erachtens auch für uns Christen ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns selber lieben können, weil wir zuerst geliebt sind. Wisst ihr, ich bin der Überzeugung, dass wir die Frage nach besseren Beziehungen immer zentral mit Jesus in Kontakt bringen müssen. Diese Frage hat immer was mit Jesus zu tun, wenn du Christ bist. Es geht um die Beziehung zu Gott, zu den Nächsten und zu mir selbst. Da hat er einen zentralen Ort geschaffen, wo wir Lösungen finden können. Ganz konkrete Schritte könnten sein, dass du wirklich in die Fürbitte gehst, dass du Gott anfängst zu danken für deine Frau, für deine Kinder vielleicht, für deine Kollegen, auch wenn da noch nicht alles toll ist, für deine Gemeinde. Und dass wir aufhören zu unterteilen in die und wir. Dass wir uns bewusst machen, Jesus ist auf die andere Seite gefahren. Er hat es möglich gemacht, dass auch die anderen die Liebe Gottes erleben und erfahren können. Lasst uns gemeinsam aufstehen.